Weil durch Singen. Ja, genau, sorry. Ich glaube, ich werde mich, also mittlerweile ist, glaube ich, der 21. Sonntag oder der 20. Sonntag. Ich weiß nicht, ich habe es nicht genau mitzählt. Ich glaube, ich werde mich an vieles gewöhnen, an die Liste eintrage, an die Maske trage. An was ich mich nicht gewöhnen muss, wird, ist das verstreute Sitzen, glaube ich. Das ist so, ja, das ist so ein interessanter Charakter, wie wenn das so ist. Also mir wäre es lieber, wenn wir alle wieder, ja, zusammensitzen können. Aber ich glaube, die 1,5 Meter, die bleibt noch eine Weile. Schön, dass wir heute zusammen den Gottesdienst feiern können. Als ich letzte Woche so mit dem Auto unterwegs war, und das bin ich zwangsläufig fast jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahre, da ist mir folgendes Bild auf dem LKW eingefallen. Deborah, kannst du das älteste Bild drauf machen? Oder drauf schicken? Ah, das, was ihr hinter mir seht. Vielleicht kennen es auch manche. Ich stand neben dem LKW. Was ich interessant fand, ist, dass man heutzutage angeblich mit seiner schlechten Angewohnheit super Werbung machen kann und sich darüber freuen kann, wie die Frau auf dem Bild. Aber eins muss ich erst mal klarstellen, ich habe nichts gegen Schuhe. Und zweitens soll es in der Predigt nicht um Schuhe gehen. Mir ist es nur aufgefallen, weil wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann fallen einem irgendwie immer mehr Sachen auf. Das ist wie zum Beispiel bei der Firma, wo ich arbeite. Seitdem ich da arbeite, fällt mir an jeder Tür das Teil da oben auf, was die Tür auf und zu macht. Das ist einfach so drin. Und als ich mit Andi die letzte Woche mich unterhalten habe, wie das Thema heißt, dann habe ich zu gesagt, das Thema ist Sünde. Und mir ist auch keine andere Überschrift dafür eingefallen bisher, als was ist Sünde. Also von dem her bleibt es auf einem Titel. Und dann starten wir jetzt einfach mal durch. Gut, dann kann man das Bild wieder wegmachen. Wenn heutzutage von Sünde die Rede ist, dann verbindet jeder von uns unterschiedliche Gedanken oder hat jeder unterschiedliche Erinnerungen an das Thema. Wir versprechen zum Beispiel von Verkehrssünde, wenn jemand bei Rot über die Ampel fährt, bekommt jemand die rote Karte im Fußball, das ist ein Rotsünder. Zwickt einem nach der Familienfeier im Bauch oder merken wir, dass das letzte Stück Torte zu viel war, dann sagt man, oh, da habe ich heute mal wieder gesündigt. In manchen Liedern wird die Sünde total belächelnd und verharmlost. Zum Beispiel heißt da, dass es auf der Alm keine Sünde gibt oder dass wir alle kleine Sünderlein sind, die irgendwann doch alle in den Himmel kämen. Und für manche ist Sünde einfach nur der Sammelbegriff für alles, was mit Sexualität zu tun hat. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Das seht ihr jetzt auch hinter mir. Muss ich ein bisschen erklären. Und zwar, wenn ihr auf Google geht und in das Suchfeld oben ein Suchwort eingibt, ich weiß nicht, sieht man es bis ganz hinter? Leider nicht, gell? Suchwort eingibt, dann gibt es einen Hit, sagt man sozusagen. Und es gibt auch noch eine Seite auf Google, wo sie einem die Hits zur Verfügung stellen, wo man dann quasi nach dem Suchwort suchen kann und abfragen kann, wie oft wurde das Suchwort an dem Tag, in der Stunde, wo in Deutschland, wie oft gesucht. Und ich habe, wie ihr hier oben seht, habe ich mal den Begriff Sünde eingegeben und dann das gestrichelte Linie unter, das ist quasi ein Zeitstrahl, seitdem die Auswertung gemacht wird, vom 1.1.2004 bis Donnerstag letzte Woche, das sieht man jetzt nicht, also diese Woche Donnerstag. Und was man so schön sehen kann, das heißt die Hits, also in Deutschland wird man nach Sünde suchen, wenn man auf Englisch sucht, sind, dann sind sie ein bisschen mehr. Das ist klar, weil ich habe den chinesischen Begriff dafür nicht gesucht, deswegen kann ich nicht sagen, wie da die Abstand ist. Aber man kann an dem Schaubild sehen, wenn man es zum Beispiel nimmt, also rein von Google, anhand was gesucht wird, könnte man sagen, das Thema ist seit 2004, da fällt der Trend nach dem Wort zur Suche. Und man kann das, kann schon wieder wegmachen dann. Genau. Und ich kann das verstehen, weil wer will gerne an seine Sünde erinnert werden? Weil in so ein Konzept von so einem ruhigen, von so einem selbstbestimmten Leben, da passt das Thema einfach nicht rein. Mir tut ja niemand anders was, wenn man was macht. Und im Allgemeinen macht man ja das auch, was jeder andere auch macht. Also sind wir alle ungefähr gleich. Das Konzept hat schon damals bei mir während meiner Schulzeit auch funktioniert, als ich meine Eltern immer gesagt habe, anhand vom Klassenschnitt, dass das, was ich hatte, doch nicht so schlecht war. Weil mir, das passt ja ungefähr dazu, wir sind ja alle gleich schlecht gewesen im Allgemeinen. Und zusammenfassend könnte man sagen, dass die Sünde eher ein Nischenthema ist. Man redet zwar noch drüber, aber irgendwie nur verharmlosend. Und offenbar und offenbare unserem Gegenüber eher Dinge, die wir als niedlich, so wie Diätsünde, als verständlich, oh, das macht doch jeder, oder als belustigend, so wie in den Lieder, wie ich schon geplant habe, einfach rübergeben. Aber spricht man nur im Kontext vom Glaube über Sünde, nimmt das Thema viel ernstere Gesundheit und wichtigere Züge an. Worin und warum die Wichtigkeit besteht, versteht man, wenn man sich mit dem Ursprung von der Sünde befasst. Da man hier allgemein vom Sündefall spricht, muss man sich erstmal bewusst machen, von was der Mensch überhaupt runtergefallen ist. Dafür muss man verstehen, warum und für was der Mensch überhaupt geschaffen wurde. Und dafür betrachten wir einfach jetzt ein paar Bibelstelle aus dem ersten Kapitel des ersten Buches der Bibel, und zwar im 1. Mose. Ich gebe euch mal 1. Mose 1, Vers 26. Also ganz vorne, erstes Kapitel, müsste sogar fast die erste Seite, die zweite Seite sein, je nachdem, wie groß die Bibel geschrieben ist. Da steht, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Zuerst, wer spricht hier? Hier spricht Gott. Für mich war die Bibelstelle immer ein schönes Beispiel dafür die Dreieinigkeit, weil warum sollte hier uns stehen, wenn es nur einer ist? Zum Beispiel. Um was geht's hier? Es geht hier um die Erschaffung des ersten Menschen von Adam. Und hier kann man schon erkennen, was die Bestimmung des Menschen ist, was die Absicht von Gott mit dem Menschen war. Gott wollte ein Wesen schaffen, das ihn abbildet. Ein Wesen, das ihn repräsentiert in dieser Welt. Der Text sagt uns in vornherein, dass der Mensch alles, was er in dieser Welt ist, nur durch seine Beziehung zu Gott ist. Und diese Beziehung muss im richtigen Verhältnis zu Gott stehen. In all dem, was dem Mensch dann noch anvertraut wurde oder wird, ist der Sinn, dass der Mensch zeigen soll, so ist Gott. Und er soll der Welt offenbaren, wer und wie Gott ist. Und dieses Offenbaren wird immer davon abhängig sein, wie intakt die Beziehung dieses Abbilds zu seinem Vorbild, zum Original, zu der Quelle ist. Der Sinn des Menschen, kann man sagen, ist, oder der Sinn, der Mensch behält diesen Sinn eigentlich nur in der Beziehung zu Gott. Als Gott den Menschen erschuf, hat er ihn zudem noch mit einem freien Wille ausgestattet. Freier Wille heißt, der Mensch ist fähig, zwischen verschiedenen Optionen zu wählen. Das heißt, er kann wählen und er darf wählen. Gott wollte, dass Adam ihm gehorcht. Und deswegen gab er ihm die Möglichkeit, sich selbst entscheiden zu dürfen. Weil ohne diese Entscheidungsfreiheit wäre Adam ein Gefangener gewesen und sein Gehorsam total nutzlos. Wir erkennen, dass Gott auf unsere Freiheit achtet, dass er uns treu ist und uns die Möglichkeit gibt, ihm aus freien Stücken unser Vertrauen zu geben. Und zu jedem Zeitpunkt hat der Mensch die volle Freiheit, zu bleiben oder Gott zu verlassen. Die Tür stand immer offen. Das Paradies war eigentlich kein goldener Käfig. Im ersten Kapitel der Bibel wird auch noch erwähnt, dass es neben der sichtbaren Welt eine unsichtbare Welt gibt. Und in dieser unsichtbaren Welt existierte die Sünde bereits, bevor sie in der Welt der Menschen einbrach. Durch Satan, den Widersacher Gottes und der Feind des Menschen, kam sie ins menschliche Leben hinein. Und der Ursprung unseres Schicksals in Bezug zur Sünde liegt zu Beginn der Menschheitsgeschichte. Gott schuf quasi die ganze Welt und als Krönung schuf er den Menschen. Alles war perfekt was Gott geschaffen hatte. Zwischen dem Menschen, Adam und Eva und Gott bestand ein intaktes, offenes und vertrautes Verhältnis. Und was dann passierte, ist den meisten von uns bekannt. Der Teufel schaffte es, durch Verdrehung von Gottes Aussagen, durch Lügen, durch Verlockung, ein tiefes Misstrauen gegenüber Gott ins Herzen der Menschen zu sehen. Der Mensch beginnt daran zu zweifeln, ob Gott es wirklich gut mit ihm meint. Und es wächst der Widerstand gegen Gott. Satans Äußerungen haben eine gefährliche Tendenz. Sie verzerrte das Gottesbild der ersten Menschen. Er macht ihnen weiß, Gott enthalte ihnen Dinge vor, die ihr Leben entscheidend bereicherten. Außerdem enge er sie ein und verhindere ihre Entfaltung zu wahrer Größe. Das Ziel dieser satanischen Argumentation war es, die Beziehung zwischen Menschen und Gott einfach zu zerstören. Und ist dieses Verhältnis erstmal zerbrochen, kann der Mensch keinen Widerstand mehr gegen Satan leisten. Er wird so ein willenloses Werkzeug in der Hand des Bösen. Und leider, muss man sagen, hat der Teufel sein Ziel erreicht. Der Mensch hat ein Gebot von Gott bewusst gebrochen. Und seit diesem Ereignis beherrscht die Sünde jeden Menschen. Sie hat uns total erfasst und beeinflusst unser ganzes Leben. Wir sind nicht sündlos, weil Sünde einfach unser Schicksal ist. Ein Schicksal, von dem jeder Mensch betroffen ist. Niemand kann sich entscheiden, ob er etwas mit Sünde zu tun haben möchte. Genauso wenig, wie wir bestimmen können, ob wir leben möchten oder wie wir auf die Welt kommen. Es ist einfach, wie es ist. Es ist eine unausweichliche Tatsache. In der Geschichte des Sündenfalls sagt die Schlange zum Menschen, sie würde sein wie Gott. Aber Adam und Eva sind ja geschaffene Wesen und konnten deswegen schon deshalb nicht wie Gott werden, weil Gott ja ein ewiges Wesen ist. Sie wurde aber insofern wie Gott, weil sie von Gott gelöst habe und somit ihre eigenen Herren geworden sind. Sie ordnen sich jetzt nicht mehr Gott unter, sie sind jetzt sich selbst zur Autorität geworden. Dieses Leben losgelöst von Gott, das ist die Sünde. Wenn das Neue Testament von Sünde redet, dann stecken dahinter nicht gleich die einzelnen moralischen Fehltritte, die wir oft in unserem Sprachgebrauch zuerst oder zunächst mit diesem Wort verbinden. Man kann diesen Begriff in doppelter Weise erklären. Aus der deutschen und aus der griechischen Grundbedeutung. In deutscher Sprache hängt Sünde zusammen mit Sund. Als Sund wird ein Meeresgrabe bezeichnet, der zwei ursprünglich zusammengehörende Landteile voneinander trennt. So trennt zum Beispiel der große Sund das südliche Skandinavien, also geografisch, und von Dänemark und der deutschen Ostseeküste. Sünde ist also der Sund, die Meerestiefe, die von zwei von Anfang her aufeinander ausgelegte oder zueinander gehörende Partner, nämlich Gott und den Menschen, die voneinander scheidet. Und gehen wir nun von der griechischen Grundbedeutung des Wortes aus, so sehen wir ein anderes Bild. Es besagt aber im Grunde genau dasselbe. Das griechische Wort für Sünde stammt aus der Anschauungswelt des antiken Soldaten. Wir müssen uns hier einen Soldat oder einen Bogenschütze aus der Antike vorstellen, der versucht mit seinem Pfeil eine Zielscheibe genau in der Mitte zu treffen. Und dann durch falsches Ziele oder durch äußere Einflüsse wie Wind verfehlt er aber das anvisierte Ziel und trifft die Scheibe an einer anderen Stelle. Und die Strecke, die zwischen dem beabsichtigten Ziel, also er wollte ja in die Mitte treffen, der Scheibe und tatsächlich dem erreichten Ziel, also den Abstand, das nennt man dann Zielverfehlung. Und damit ist klar, was die Bibel meint, wenn sie von Sünde redet. Sie meint die Zielverfehlung im menschlichen Leben. Unser Leben ist ja im Ursprung auf Gott hin angelegt. Und er ist das Ziel unseres Lebens. Aber nun werden wir durch innere oder äußere Einflüsse von diesem Ziel von Gott abgedrängt und jagen anderen Zielen nach. Und das ist die Grundsünde unseres Lebens, dass wir in eine falsche Richtung gehen und den verkehrten Zielen einfach nachstreben. Sünde ist also nicht zuerst ein falsches Tun, sondern eigentlich eine Art verkehrte Lebensrichtung. Und diese Auswirkung dieser verkehrten Lebensrichtung müssen wir in unserer Umwelt oder können wir in unserer Umwelt wie in der Natur beobachten. Zum Beispiel in der Beziehung zu Gott. Seit dem Sündefall ist unsere Beziehung zu Gott total zerstört oder zerrüttet. Und eine weitere Folge sind die vielen falschen Gottesbilder, die wir haben. So ist für eine Gott eine total lächerliche Gestalt, die mit einem weißen Bart auf irgendeiner Wolke rumhängt. Und für die andere ist ein zorniger, drohender Herrscher. Und wieder andere sehen ihn als ohnmächtigen Schöpfer, dem seine Schöpfung total aus den Händen geglittet ist. Und für die andere oder für viele ist Gott einfach total überflüssig und unbedeutend. Unser Gottesbild prägt quasi fast unser ganzes Leben. Eine andere Sache, wo Sünde zerstört, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen. Die wurde auch durch die Sünde zerstört. Sie richtete Mauer unter uns auf die Sünde. Tiefer Egoismus prägt unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Manchmal sind die religiös getarnt oder versteckt oder sie zeigen sich hinter sozial-humanitäre Aktionen. Aber oft tritt dieses selbst noch ungeschminkt und roh zutage. Rücksichtslosigkeit, Gewalt, Betrug, Neid, Zorn, Bitterkeit, Hochmut, Stolz, Treulosigkeit und Unbarmherzigkeit sind eigentlich nur einige ihrer Erscheinungsformen. Die Realität unserer Trennung von Gott zeigt sich in diesen Punkten vielleicht am deutlichsten. Was noch betroffen ist durch die Sünde, ist die Beziehung zu uns selbst. Sünde zerstört die Beziehung zu uns selbst. Weil unser Verhältnis zu Gott gestört ist, kommen wir auch nicht mehr mit uns selbst klar. Wir haben uns verloren und wir finden nicht mehr zu uns. Seit der Sündenfall wird unser Leben von Ängsten geprägt. Wir sehen uns nach Geborgenheit und Liebe und erleben stattdessen tiefe Enttäuschung und Resignation. Unser Leben ist oft von diesen beiden Verhaltensmustern geprägt. Entweder wir halten uns total für Versager, die das nicht leisten können, was von ihnen erwartet wird, oder wir treten von uns total überzeugt die Flucht nach vorne an und spielen uns ständig in den Mittelpunkt. Ein weiterer Punkt, was die Sünde zerstört, ist unsere Beziehung zur Umwelt. Nach der Aussage aus 1. Mose 3, Vers 17 hat der Sündenfall des Menschen einen Fluch über den Erdboden gebracht. Die Sünde bewirkt quasi eine verheerende Einstellung zur Umwelt. Aus Profitgier, eigenen Vorteil und Bequemlichkeit beuten wir unsere Umwelt bedenkenlos aus, als hätten wir den Verstand verloren. Und was dazu kommt, nicht wenige Menschen erheben irgendwelche lebendigen Geschöpfe oder auch tote Materie zu ihrem Gott. Das ist allerdings nur die Kehrseite der gestörten Beziehung des Menschen zur Welt, die Gott gemacht hat. Aber trotz all dieser Fakten, die der Mensch in sein Verhältnis zu Gott gesetzt hat, lässt Gott seine gefallene Schöpfung nicht los. Er gibt dem Menschen nicht auf. Gott überlässt ihn nicht seinem selbstgewählten Schicksal, sondern geht ihm nach. Weil er die sündige Menschheit nicht vernichten, sondern retten will, schickt er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde. Und Jesus definiert die Sünde sehr präzise, und zwar als er sagte, wie der Heilige Geist wirken wird. Das wird man in Johannes 16, 8 bis 9 nachlesen. Er wird den Menschen die Augen für die Sünde öffnen. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Jesus definiert die Sünde also nicht als moralisches Problem, sondern als Beziehungsproblem. Sünde ist die Ablehnung des Schöpfers und damit verbunden die Verweigerung, sein Angebot zur Versöhnung anzunehmen. Oder wie Johannes die Sünde charakterisiert: Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist in ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Das wird jetzt in 1. Johannes 3, Vers 4 stehen. Wären wir sündlos, könnten wir uns gar nicht versündigen. Wir könnten gar keine Schuld auf uns laden. Wenn wir im Kern gut wären, könnte doch nichts Böses aus uns herauskommen. Paulus sagt dazu: Durch einen einzigen Menschen, also Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Damit macht Paulus deutlich, dass der Zustand der Sünde unweigerlich Sünden. Das ist wie bei einer Ketchupflasche. Wenn ich die Ketchupflasche drücke, was kommt dann raus? Dann kommt eine Mayonnaise raus, dann kommt nicht Gold raus, sondern dann kommt Ketchup raus. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir im Zustand der Sünde sind, kommen früher oder später Entscheidungen und Handlungen heraus, mit denen wir Schuld auf uns laden. Und das ist eigentlich der Beweis, dass wir im Zustand der Sünde leben, also getrennt von Gott. Deshalb gibt es auch keinen Mensch, der von sich selber sagen könnte, er hätte keine Sünde oder hätte mit der Sünde nichts zu tun. Dazu hält Paulus wiederum fest: Es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und die Folge dieser Sünde ist der Tod. Der Lohn, den kennt ihr Vers bestimmt auch, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aus Römer 6, Vers 23. Und damit meint Paulus den ewigen Tod. Und ewiger Tod heißt nicht das Sterbe von den Menschen, sondern ist die Bezeichnung für die ewige Verdammnis, für das ewige Getrenntsein von Gott. Johannes schreibt: Ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Weil Jesus ohne jede Sünde war, konnte er die Strafe für unsere Sünde auf sich nehmen. Paulus sagt genauso dazu: Genauso wie durch das Ungehorsam eines Einzigen, also wieder Adam, alle zu Sünder wurden, werden durch den Gehorsam eines Einzigen, also Jesus, alle zu Gerechten. Gott bietet uns durch Jesus Christus einen Ausweg an, damit uns den zwingenden Einfluss der Sünde entziehen können. Paulus schreibt: Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Aus Römer 6, Vers 6. Also wenn wir als Christen über Sünde sprechen, dann geht es eigentlich nicht darum, dass wir Menschen demütigen oder sie von einer Kirche abhängig machen wollen. Wir sprechen über die Sünde, weil wir Menschen sagen möchten, dass sie diese Sünde loswerden können und dass sie sich mit Gott versöhnen können. Aber wie geht es? Jesus hat durch sein Sterben am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen. Deshalb kann Paulus den Christen in Korinth schreiben: Jesus, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wenn du deine Sünde noch nicht losgeworden bist, dann kannst du sie heute Morgen loswerden. Du kannst deine Sünde vor Jesus bringen, vor Gott, und dass er dir verzeihen kann. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und wenn ich mit diesem Bewusstsein schon heute und jetzt lebe, verändert es mein Leben. Weil ich sehe, dass eigentlich alles getan wurde, um mich der Liebe Gottes wieder nahe zu bringen. Alles getan wurde, um diese Brücke über den Sund in meinem Leben zu bauen. Dass alles getan wurde, dass der Pfeil genau ins Schwarze trifft. Und das ist das Schöne, was man beobachten kann. Schaue ich zurück auf mein Leben, dann kann ich erkennen, dass mich Gott auf dieser Welt möchte, dass er mich hier haben will. Und alles dafür getan hat, dass ich mir zu zeigen, dass ich gewollt bin. Und schaue ich nach vorne, merke ich, dass er in der Ewigkeit schon alles vorbereitet hat, dass er mich dort erwartet, wie ich bin. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Hans-Joachim Eckstein. Denn wer geliebt ist, der kann hoffen. Und wer hoffen kann, der kann vertrauen. Und wer vertrauen kann, der kann loslassen. Und wer loslassen kann, der kann ergreifen.